So that I think that the internet is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. Mm-hmm. That kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions, will also have a easier way to carry on their business.
So, mit Milton Friedman legen wir los zu Bitcoin im Turm. Heute mit einem ganz speziellen Gast, dem Professor Philipp Bargus. Aber als erstes mal mit mir, dem Markus und dem Simon. Simon, du unterstützt mich heute.
Hallo.
Und
hallo zusammen.
Ich würde sagen, Herr Bargus, Sie sind ja Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Rey Juan Carlos in Madrid. Warum in Madrid, Herr Bargus? Warum nicht in Deutschland?
Ja, erstmal guten Morgen und vielen Dank für die Einladung zu Ihrem Podcast. Warum in Madrid? Ja, in Deutschland ist das schwierig mit österreichischer Schule. Ich bin nach Madrid ursprünglich gegangen, um bei Professor Huerta de Soto zu studieren und dann zu promovieren. Und dann habe ich da eine Stelle bekommen. In Deutschland ist es doch sehr ausgelegt auf den Mainstream und die Hauptstromveröffentlichung. Und da wäre es auch schwieriger gewesen. Und in Madrid gefällt es mir auch sehr gut.
Ich dachte, Sie sagen jetzt das Wetter. Das ist ja mit Sicherheit besser als bei uns.
Das Wetter ist auch nicht schlecht, ja. Das Essen ist auch nicht schlecht. Es gibt da mehrere Vorteile und natürlich auch Nachteile, ne? Aber sonst alles gut.
Und Ihr Forschungsschwerpunkt ist ja Geld- und Konjunkturtheorie. Ich glaube, das passt ja sehr gut zu unserem Podcast um Bitcoin. Da geht es ja eigentlich auch zum Teil um monetäre Eigenschaften, nicht nur um die Softwareaspekte. Und dann sind Sie ja noch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Ludwig von Mises Instituts Deutschland. Ist ja eigentlich ganz bekannt. Da kenne ich Sie eigentlich meistens von Ihren YouTube-Videos. Sind Sie da noch recht aktiv im Mises-Institut?
Ja, wir haben auch noch wieder ein Seminar in Kronberg, das Mises-Seminar. Das ist im März und zwar Anfang März. Mal schnell gucken hier. Ja, 13. 14. März, falls da jemand noch Lust hat zu kommen. Da machen wir ein Seminar über die Klassiker der österreichischen Schule und besprechen da Human Action und Rothbard und Karl Menger, und das wird sicherlich interessant.
Ich habe den Termin gesehen, ich kann da leider nicht direkt schauen, aber ich glaube, da kommen einige Größen auch, oder? Ist nicht Thorsten Polleit auch da dabei und Andreas Marquardt wahrscheinlich?
Ja, Thorsten Polleit ist dabei, Guido Hülsmann ist auch dabei. Ja. Karl Friedrich Israel, Professor Puster.
Karl Friedrich Israel hatten wir in diesem Podcast schon mal als Gast. Ihn hatten wir auch schon mal gefragt, ob Bitcoin Geld ist. Also da hätte ich noch eine Frage heute, weil er da auch eine Definition von Geld hier im Podcast abgegeben hat. Okay, dann steigen wir gleich mal ein. Was wissen Sie alles über Bitcoin? Ich hab mal im Internet gesehen, Sie haben 2014 schon mal über Bitcoin getweetet, war recht positiv. Seit wann beschäftigen Sie sich damit oder kennen Sie das Phänomen?
Ja, also schon ziemlich lange. Ich war auch dann auch schon auf Konferenzen, wo Bitcoin Thema war. Ich habe auch letztes Jahr in einem Masterstudiengang zu Kryptowährungen eine Vorlesung zu Geld- und Bankentheorie gehalten. Aber ich bin kein technischer Experte, der sich da super gut auskennt, ne?
Ja, ich denke, das muss man auch nicht unbedingt sein, weil das Feld Bitcoin ja auch so riesig ist. Und viele derer, die Bitcoin gut finden oder auch sich damit beschäftigen, vielleicht auch von der technischen Seite kamen, waren halt, es ist immer so diese Analogie, dass man in dieses Rabbit Hole gezogen wird und plötzlich fängt man an, sich mit Geldtheorie oder mit was ist Geld zu beschäftigen, obwohl man von, weiß ich, einem ganz anderen Feld kommt. Und ich denke, dadurch ist es auch sehr passend, Sie heute hier zu haben. Um auch einfach ein bisschen mehr die wissenschaftliche Sicht von was ist denn Geld überhaupt und wo kommt der Wert von Geld denn eigentlich her, ein bisschen zu erörtern und
Da fällt mir ein, dass ich auch, ich habe auch beim Bitcoin Club Malta einmal über Deflation gesprochen. Und ja, und jetzt wollte mich der Steffen Livera, kennen Sie den vielleicht? Der
klar.
wollte mich auch interviewen jetzt. Ich habe ja dieses Semester etwas mehr Zeit, deswegen hatte ich den auch vertröstet. Und da werde ich da auch über Deflation sprechen, weil das ja auch immer so ein Argument ist. Deflation mit Bitcoin könnte man dann keine Deflation verhindern und deswegen, oder keine Preisdeflation, und deswegen wäre das nicht so gut, ne? Und deswegen, weil ich ja meine Dissertation auch über Deflation geschrieben hat und habe und dann das Buch In Defense of Deflation auch veröffentlicht habe, habe ich ja, also In Defense of Deflation, ich verteidige ja sozusagen die Deflation gegen diese üble Nachrede, dass das an sich etwas Schlechtes wäre und man bräuchte eine Zentralbank, um dem entgegenzuwirken, ne?
Wir wollen uns heute ein bisschen mehr eigentlich auf Ihre Veröffentlichungen vom Mises-Institut auch ein bisschen konzentrieren. Also Sie haben ja da in diesem Quarterly Journal of Austrian Economics haben Sie einen Artikel veröffentlicht über die Qualität von Geld. Und den fand ich sehr, sehr spannend und auch in Bezug zu Bitcoin natürlich auch sehr spannend. Und würde ganz gern, wenn Sie vielleicht kurz umreißen können oder um was es im Artikel geht, und vielleicht auch, wie Sie den Aspekt Qualität gegenüber der Quantität sehen und warum es so wichtig ist, auch die qualitativen Aspekte von Geld näher in Betracht zu ziehen.
Ja, grundsätzlich wird von den meisten Ökonomen nur die Quantität des Geldes betont. Also die Quantitätstheorie, die simple Quantitätstheorie mit der Fischerschen Verkehrsgleichung, wo es dann eigentlich nur auf die Quantität des Geldes ankommt und ob die Zentralbank dann die Geldmenge erhöht oder senkt. Und dabei wird dann eben vergessen, dass die Qualität des Geldes eben auch mindestens genauso wichtig ist und eben über die Nachfrage dann auf den Geldwert wirkt. Je höher die Qualität des Geldes, desto höher ist die Nachfrage, desto höher der Preis des Geldes, desto höher die Kaufkraft. Und die Qualität des Geldes kann sich eben entscheidend ändern, ohne dass die Quantität überhaupt berührt wird. Ein Beispiel ist, wenn man eine, ja, goldgedeckte Währung, einen Goldstandard hatte und dann wird die Golddeckung aufgehoben, dann sinkt die Qualität ja von einem auf den anderen Moment rapide ab. Ja, und das hat dann Auswirkungen auf den Geldwert. Und die Geldqualität, also die Qualität ist natürlich auch schon ganz wichtig in dem Prozess, in dem Geld überhaupt entsteht. Es gibt eben Eigenschaften, die fördern die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gut zum Geld wird. Und andere sind eher abträglich dafür, dass etwas Geld werden kann. Ja.
Wenn wir jetzt an Bitcoin denken, würden Sie persönlich Bitcoin als Geld bezeichnen oder sehen Sie es als Kandidat für ein Geld vielleicht mal in der Zukunft? Oder haben Sie sich überhaupt damit schon beschäftigt oder wie würden Sie das heute sehen?
Nee, Bitcoin ist kein Geld. Geld ist ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel. Und das ist Bitcoin ja nicht, was nicht ausschließt, dass es das werden kann, ne?
Das ist ja genau die Antwort, die Kai Friedrich Israel hier im Podcast gegeben hat. Ja, auf ein Wortlaut genau sozusagen, soweit ich mich erinnern kann. Da sind sie sich also einig. Er hat auch gesagt, dass eben Geld, also wenn ich ihn genau verstanden habe, war Geld ist ein allgemein anerkanntes Zahlungsmittel. Aber er hat sich ja auch auf diese Funktion des Zahlungsmittels fokussiert. Und soweit ich mich erinnern kann, hat ja Hayek mal in seiner Internationalisierung des Geldes geschrieben, dass es sowas wie, also Geld ist ja kein Hauptwort, sondern er hat es eher als Eigenschaft beschrieben, und zwar geldig hat er das genannt. Ist also Bitcoin wenigstens geldig, wenn es schon kein Geld an sich ist?
Ja, es wundert mich auch nicht, dass Herr Kalkidi Israel da eine ähnliche Antwort gegeben hat wie ich. Ich kenne ja auch schon länger. Ja, Hayek, weiß ich nicht, ob ich das hundertprozentig unterschreiben würde, aber was stimmt, ist, dass ich sagen würde, dass die Tauschfunktion des Geldes, die bei vielen Österreichern sozusagen exklusiv im Mittelpunkt steht, die auch die wichtigste ist, natürlich, dass die sehr eng verbunden ist mit der Wertaufbewahrungsfunktion. Und die fast Hand in Hand geht, dass man die beinahe nicht voneinander trennen kann, weil ein schlechtes Wertaufbewahrungsmittel, das wird nicht zum allgemein anerkannten Tauschmittel werden. Und dann kann man natürlich sagen, okay, das gibt Tauschmittel, die haben eine gute Wertaufbewahrungsfunktion und sind noch kein Geld, aber es sind auch Tauschmittel, die eine gute Wertaufbewahrungsfunktion haben und deswegen das Potenzial auch durchaus haben, Geld zu werden. Man kann ja Geld haben und man kann daneben Tauschmittel haben, die kein Geld sind, die nicht allgemein anerkannt sind. Mises spricht auch von Secondary Media of Exchange, also sekundäre Tauschmittel. Aber der hat also auch diese Abstufung jetzt nicht so genau wie Hayek, aber da gibt es eben auch die Abstufung. Es gibt ein allgemein anerkanntes Tauschmittel, was Geld ist, und dann gibt es noch sekundäre Tauschmittel, die kein Geld sind, aber in gewissen Kreisen dann anerkannt werden. Ja? Und er macht dann das Beispiel auf Bills of Exchange, ja? Oder auch Staatsanleihen, Liquiditätsanleihen, die dann in bestimmten Kreisen dann getauscht werden, aber nicht von der allgemeinen Bevölkerung. Bitcoin könnte man vielleicht auch als sekundäres Tauschmittel in dem Sinne bezeichnen.
Das ist sehr interessant. Für so sekundäre Tauschmittel gelten da dann ähnliche Regeln, also zur Wertgewinnung, wie das auch für Geld gilt, oder ist es dann doch deutlich anders? Also auch nochmal in Bezug auf Ihren Artikel hier, was da ja drin steht, also über den qualitativen Ansatz und die Gegenüberstellung zum quantitativen, gilt es auch für sekundäre Zahlungsmittel oder ist es dann doch schon zu weit weg oder zu anders, weil es nur sekundär ist, weil einfach diese.
Das gilt genauso dafür. Allgemein gelten ja die gleichen Regeln für Geld. Geld ist ja auch ein Gut. Der Preis wird durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Da gelten die gleichen Regeln wie für alle anderen Güter auch. Und dann für sekundäre Tauschmittel gelten auch die gleichen. Da ist natürlich auch die Qualität wichtig. Wenn man jetzt als sekundäres Tauschmittel eine kurzfristige Staatsanleihe hat, Treasury Bills oder so, und dann passiert irgendwas in den Vereinigten Staaten mit der Regierung, dann wirkt sich das natürlich sofort auch auf die Qualität aus. Und dann könnte natürlich sein, dass es sozusagen ja nicht demonetisiert wird, weil es ist ja dann kein Geld, aber es könnte dann den Status auch als sekundäres Tauschmittel dann auch verlieren. Ne? Deswegen, wegen dieser qualitativen Änderung.
Aber wenn wir jetzt so Währungen nehmen wie in Venezuela oder Argentinien oder die Türkei, die ja praktisch diesen Wertaufbewahrungscharakter ja immer mehr verlieren oder schon verloren haben. Ich glaube, Venezuela sieht keiner das Geld als Wertaufbewahrungsmittel. Das heißt also, ist das eigentlich noch Geld, was in Venezuela da ist, oder würde das die Kriterien dann nicht mehr erfüllen?
Solange es noch das allgemein anerkannte Tauschmittel ist, ist es noch dann Geld. Ich schreibe auch in dem Artikel, dass diese drei Funktionen, Recheneinheitsfunktion, Wertaufbewahrungsfunktion und Tauschfunktion, die gehen nicht alle gleichzeitig verloren, sondern nach und nach. Als erstes geht die Rechenfunktion verloren. Das war auch in der Weimarer Hyperinflation so, dass schon sehr früh die Leute begonnen haben, dann in Gold oder Dollars ihre wirtschaftlichen Rechnungen, also die Unternehmer, durchzuführen. Dann geht die Wertaufbewahrungsfunktion verloren, dass die Leute so schnell wie möglich das Geld aus den Fingern haben wollen. Und als letztes dann geht dann auch die Tauschmittelfunktion verloren. Also selbst mit dem größten staatlichen Zwang geht die dann auch irgendwann verloren, dass die Leute dann auch nicht mehr die Reichsmark zum Tausch nehmen, sondern dann auf Devisen umsteigen, ne, auf Dollars oder Gold. Ja.
Aber könnte man da nicht auch argumentieren, dass ein Geld, das den Markt betritt, ja nicht diese drei Eigenschaften auf einmal besitzt? Das heißt also, jetzt im Falle von Bitcoin, dass so ein Geld eben in den Markt kommt als Wertaufbewahrungsmittel, dann vielleicht zum Tauschmittel wird, in bestimmten Kreisen, also nicht allgemein anerkannt, aber vielleicht unter Bitcoin-Enthusiasten wie uns. Und dann eben als allerletzten Schritt in der Hyper-Bitcoinization, oder wie man immer das nennen will, als Recheneinheit.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ich würde halt sagen, es ist dann noch kein Geld, wenn es noch nicht die allgemeine Tauschmittelfunktion hat. Aber dem Ablauf, dem stimme ich voll zu. Das werden nicht sofort alles auf einmal da sein, sondern nach und nach. Und erstmal muss es ein gutes Wertaufbewahrungsmittel sein, dann in bestimmten Kreisen und dann. Irgendwann wird dann auch dann darin gerechnet werden, ne?
Aber nochmal zu den Qualitätseigenschaften von Geld. Was würden Sie da noch dazu zählen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, gehen wir mal vom Dollar oder Euro weg, sondern nehmen wir Gold und Bitcoin. Da gibt es ja Vor- und Nachteile. Also ich sag mal, ich habe einen Arbeitskollegen aus Venezuela, der schickt seiner Familie eben Geld nach Venezuela und der benutzt ja nicht Gold, das wäre umständlich, sondern er benutzt Bitcoin. Und das, weil es ja halt doch relativ schnell funktioniert. Ja? Bei Gold wäre es ziemlich umständlich. Gehört zur Qualität von Geld eben auch so Dinge wie einfacher Austausch, ja, oder dass man es einfach bestimmen kann. Bei Gold stelle ich mir halt oft schwierig vor, dass man sagt, ist es jetzt reines Gold? Ich könnte es jetzt nicht beurteilen. Ich müsste es ja irgendwie testen. Gehören solche Dinge auch dazu?
Sicherlich ist Bitcoin bei einigen Qualitätseigenschaften da überlegen, ne? Die Erkennbarkeit, das ist eine. Da war vor dem elektronischen Zeitalter war Gold eine ziemlich hohe Erkennbarkeit. Die Leute im Wilden Westen, in den Western sieht man immer, wie die draufbeißen. Und damit war es eigentlich dann klar, aber klar, heute hat Bitcoin höhere oder Homogenität. Das ist natürlich auch Bitcoin perfekt. Gold ist auch gut, weil es ja ein chemisches Element. Die Teilbarkeit ist natürlich bei Bitcoin sozusagen perfekt. Bei Gold ist es auch im historischen Vergleich gut, aber halt nicht so perfekt. Die Langlebigkeit ist bei Gold und Bitcoin eigentlich gleich gegeben und wie Sie schon sagten, die Transport- oder auch Lagerkosten, die sind natürlich bei Bitcoin sehr oder die auch die Transportgeschwindigkeit sehr, sehr hoch, wobei man natürlich auch eine ja, goldgedeckte Kryptowährung, dann hätte man auch die gleichen geringen Transportkosten für Gold, weil das Gold lagert irgendwo und dann wird es alle elektronisch eben gehandelt.
Oh, da möchte ich kurz einhaken, weil Simon, sorry, ich weiß, dir brennt was auf den Nägeln, aber da möchte ich kurz
Denke, ich
einhaken.
wollte genauso einhaken wie du.
Und zwar, ich weiß ja, Vagus, ich habe einen Podcast gehört mit Andreas Marquardt, mit dem haben wir zusammen das Buch hergeschrieben, der war letztens beim Mises Karma. Toller Podcast übrigens, kann ich nur jedem empfehlen, geht um österreichische Schule und Wirtschaftsökonomie. Und da hat eben der Andreas Marquardt das Gleiche gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass es, also Bitcoin ist ja nicht gedeckt und da könnte man doch eine Kryptowährung machen, die mit Gold gedeckt wäre. Und hier, also hier könnt ihr ein paar Argumente geben, warum ich das überhaupt nicht gut finde, und vielleicht können Sie das kommentieren. Und zwar zum einen, wie kann ich denn kontrollieren, ob das Gold überhaupt noch da wäre? Also das heißt, es wäre nicht mehr dezentral. Es hätte keinen dezentralen Charakter mehr. Ich müsste ja jemandem vertrauen, dass der jetzt wirklich also das Gold hat, und ich müsste ja irgendwie nachschauen können. Und dann, was passiert denn, wenn ich da jetzt Gold hinzufüge oder wieder Gold wegnehme? Wer macht das dann? Ich meine, Sie können eine goldgedeckte Kryptowährung nicht dezentral veranstalten. Und dann wären wir wieder eigentlich beim gleichen Problem, das wir hatten bis mit dem Goldstandard, und dass dann jetzt Richard Nixon 1971 einfach diesen Goldstandard aufgehoben hat. Das wäre bei einer goldgedeckten Kryptowährung das Gleiche. Wie sehen Sie das?
Ja, dann gäbe es dezentrale Emittenten, die im Wettbewerb stehen, und verschiedene Lager. Und klar, da gibt es Vertrauen, der baut sich dann eben aber auch auf durch den Wettbewerb. Das ist ja auch, warum haben wir das Vertrauen, dass im Liter, wo Liter Milch draufsteht, auch wirklich ein Liter Milch drin ist? Ja, wenn die dabei lügen würden, der Milchproduzent, und da wäre nur 0,9 Liter drin, dann wird man das, und das wird rauskommen, dann werden die ja ziemlich schnell vom Markt verschwunden. Von daher sehe ich das jetzt also kein Problem. Klar, es hat Nachteile, es könnte da einen Betrug geben, kann es immer geben, aber das mit dem Nixon sehe ich auch nicht so, weil das wäre ja auch keine staatliche Währung, ne? Dann wäre es ja vergleichbar mit staatlichen Kryptowährungen, ne? Was ja auch Planspiele gibt, dass die Zentralbanken staatliche Kryptowährungen ausgeben wollen. Und klar, dann hätten sie uns total in der Hand. Aber das wäre ja keine staatlich ausgegebene Gold-Kryptowährung, sondern private, ne?
Aber das wäre doch eigentlich nichts anderes wie ein Zertifikat auf Gold.
Mhm.
Mein Problem damit ist, dass ich, also im Bitcoin-Space sagt man ja, not your keys, not your coins. Das ist einfach der Sinn, dass es, also es muss einem gehören. Und in einer goldgedeckten Kryptowährung hätte ich das nicht. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, wir hätten irgendwo in den Schweizer Bergen einen Bunker, und da lagern wir das Gold ein und schütten es zu. Und sagen, okay, da ist das Gold drin, und wir setzen jetzt eine Kryptowährung auf dieses Gold auf. Wo wäre eigentlich das Problem, wenn wir sagen, also jemand nimmt das Gold mit, das wäre weg, aber das würde doch keinen interessieren, weil keiner würde ja mit diesem Gold überhaupt handeln, sondern es gäbe ja sozusagen diesen Ledger, der dann auf dieses Gold verweist, das vielleicht gar nicht mehr da ist. Das wäre doch gar kein Problem, und dann wäre es ja eigentlich wieder Bitcoin. Wissen Sie, was ich meine? Können Sie mir
Das
vorhin
Vertra ja, ja, das,
war
das,
das?
das Vertrauen würde ja darin liegen, dass es auch immer zugänglich ist und dass es auch Zugang gibt und dass die Leute auch die direkten Eigentümer da sind und es einfach nur ein Zertifikat ist. Wenn man denen dann das zuschütten würde und den Leuten sagen würde, jetzt kommt ihr nicht mehr dran, das würde ja bedeuten, dass die Qualität dann dieser Kryptowährung rapide so sinken würde, weil es dann eben nicht mehr gegeben wäre, dass man direkt das einlösen könnte. Ne, das sage ich auch in meinem Paper, wenn man diese Einlösbarkeit ist dann ein Qualitätskriterium. Ne, wenn das weg ist, wenn die Regierung das aufhebt, dann sinkt die Qualität. Ne, und wenn man das Gold dann zuschütten würde, dann würde das ja auch dann sinken.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass es dann nicht eine goldgedeckte Kryptowährung geben würde, sondern es gäbe mehrere, die in Konkurrenz zueinander stehen und dann über dieses Qualitätskriterium eigentlich der Wert bestimmt wird und beziehungsweise auch das Vertrauen bestimmt wird. Und der Emittent von den Gold-Kryptowährungen, der die beste Argumente hat oder den besten Prozess hat, wie er gewährleistet, damit diese Deckelung zur Verfügung steht oder ständig zur Verfügung steht, der würde dann natürlich die beste Währung haben, und es wäre dann die Währung, die sich wahrscheinlich am ehesten durchsetzen würde. Also ist das ungefähr so, verstehe ich Sie da richtig?
Ja, es können natürlich generell verschiedene Emittenten des gleichen Geldes sein. Und also das gleiche, es ist alles Gold, was da gehandelt wird. Es wird halt über Blockchain gehandelt. Und dann ist es technologisch, denke ich, auch kein Problem, dass es da unterschiedliche Emittenten gibt, die dann, weil der Wechselkurs ist ja dann festgelegt. Das war ja im Goldstandard auch so, dass es gab die Goldmark, es gab den Golddollar. Und dadurch, dass die hatten zwar unterschiedliche Namen und unterschiedliche so Emittenten dann auch, aber der Wechselkurs war ja festgelegt durch den Goldgehalt. Da gab es die Goldpunkte, weil da es natürlich hohe Transportkosten hatte. Das heißt, geringfügig konnte der Wechselkurs schwanken, bis es halt dann profitabel wurde, dann Gold von Deutschland in die USA zu schicken und dann gegen Dollars umzutauschen. Aber wenn die Transportkosten sozusagen null sind, wie bei Kryptowährungen, dann ist der Wechselkurs ja völlig fix an einem Punkt. Und ist trotzdem alles dann Gold.
Das Spannende an dem, was Sie gerade sagen, ist natürlich dieses, also wie Sie es gerade beschreiben, ist ja eher der quantitative Ansatz. Die Anzahl wird von irgendwelchen Emittenten bestimmt und basierend auf Gold ist gleich Gold. Deswegen ist es egal, ob ich die eine Deckelung habe oder die andere Deckelung habe. Aber von diesem Qualitätskriterium, also was Sie auch in dem Artikel schreiben, müsste ja das Vertrauen, was ich in die unterschiedlichen Aufbewahrer des Goldes habe, auch noch eine zusätzliche Rolle spielen. Also müsste dann nicht das Vertrauen in den Aufbewahrer sozusagen mit in die Preisfindung reinspielen, dass ich zum Beispiel sage, so sehr wie dem Unternehmen EFG. Das heißt also, ich gebe eigentlich dem Ganzen einen höheren Wert, also einen höheren, weil ich mehr Vertrauen darin habe, dass ich das Gold tatsächlich dann auch zurückbekommen kann. Oder ist es so marginal, dieser Effekt am Ende, dass, weil Gold gleich Gold ist, dass es keine wirkliche Rolle spielt?
Es kann eine Rolle spielen. Ich würde davon ausgehen, erstmal, dass da, wo kein absolutes Vertrauen in die Bonität des Emittenten besteht, dass die im Wettbewerb dann verschwinden werden und werden nur die da bleiben, in denen wirklich das Vertrauen absolut ist, dass die vertrauenswürdig sind. Ja, von daher, klar, das kann natürlich dann, wenn irgendein Betrug rauskommt, dann kann es schnell verschwinden und dann wird es natürlich mit Abschlag gehandelt, das ist klar. Dann würde, obwohl die Quantität der emittierten Tokens da sich nicht geändert hat, würde das dann plötzlich mit einem Abschlag gegenüber den anderen Gold-Kryptowährungen gehandelt werden.
Das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Und zwar, was sie da anführen wird, ist Mises. Mises hat ja ganz klar gesagt, also es gibt ja keinen Wert an sich, keinen intrinsischen Wert, sondern Wert wird nur durch Menschen gemacht. Und wenn ich halt diesen Ledger habe, also das wäre eine Blockchain, die dann sagt, wem welches Gold gehört, warum brauche ich dann das Gold an sich als Deckung? Ich meine, es reicht ja, wenn die Menschen sagen, okay, ich habe hier in dieser Datenbank steht drin, mir gehört etwas, so wie es bei Bitcoin ist, dann brauche ich doch nicht. Also die Menschen haben doch Wert. Gold an sich hat ja keinen Wert, sondern nur wir geben dem einen Wert. Und wenn wir einer Datenbank einen Wert geben und sagen, ja, du hast hier deine Zeit gespeichert und somit brauche ich doch keine Golddeckung. Für mich ist das eher ein Nachteil. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Ne? Fällt mir
Ja,
schwer.
das ist vielleicht bei Ihnen so, aber vielleicht gibt es andere Leute, für die das wichtig ist, dass da auch noch Gold liegt, ne?
Mit Sicherheit. Also ich denke mal, es ist ja auch dieses, vielleicht liegt es ja einfach daran, dass wir jetzt Softwareler sind und vielleicht haben einfach andere Menschen. Also das größte Problem von Bitcoin ist ja wirklich, dass es digital ist und diese Wertvorstellung, wieso hat etwas Digitales einen Wert, ist ja ein Riesenproblem. Das ist ja sozusagen immer die erste Frage, die sich die Menschen stellen: Wie kann das einen Wert haben?
Ja, deswegen, das habe ich ja auch als bei den Qualitätseigenschaften des Geldes geschrieben, dass es wichtig ist, vor allen Dingen bei der Entstehung des Geldes, dass es eine starke nicht monetäre Nachfrage gibt. Also dass alle das Ding sozusagen haben wollen und dass es da immer eine Nachfrage für gibt, weil das ist dann auch eine Art Versicherung, dass wenn dieses Gut dann doch nicht Geld wird und seine Tauschmittelfunktion verliert, dass dann der Wert nicht auf Null sinkt, ne? Das wäre dann das ist natürlich ein Vorteil, den Gold hat, ne?
Ja, so eine Art Versicherungsfunktion. Und dadurch ist es natürlich dann auch interessant bei Bitcoin, weil ja die jetzt in Bitcoin investieren, wahrscheinlich eine höhere Risikobereitschaft haben, weil sie einfach sagen, okay, das kann zum Totalverlust führen, wo ist bei Gold gedeckelt zum Beispiel oder vielleicht auch Fiat gedeckelt oder so oder Fiat gedeckt, Entschuldigung, dann nur sagen könnte, okay, ja, der Maximalverlust, den ich erleiden kann, ist halt der tatsächliche nicht monetäre Wert, der übrig bleiben kann.
Genau.
Ja, interessant.
Also abschließend würde ich nur sagen, also für mich ist das kein, also ich rate ja auch Menschen dazu, Gold zu halten als Versicherung, speziell in der heutigen Zeit mit dieser Zentralbankpolitik ist es auf jeden Fall sehr wichtig, sich hier abzusichern. Mein Problem ist eher mit dieser Verbindung zwischen Blockchain, Bitcoin, also einer Blockchain und Gold, damit habe ich ein Problem, weil für mich dann nicht die positiven Aspekte vereint werden, sondern eher die negativen zum Tragen kommen. Ja, also ich hätte damit ein Problem, wenn mein Gold, also ich hätte eine Blockchain, da steht dann, ich besitze so und so viel Gold und dieses Gold würde dann in den USA liegen oder in einem anderen Land und auf einmal gibt es da Probleme in diesem Land. Damit hätte ich ein Problem. Ja, das ist bei Bitcoin ja nicht so.
Es ist bei Bitcoin nicht so, so habe ich das jedenfalls verstanden, dass die Anzahl der Transaktionen, die auf der Blockchain gemacht werden können, begrenzt sind und deshalb ab einer bestimmten Anzahl von Transaktionen man an Emittenten braucht, die als Reserve dann Bitcoin haben und dann nur sozusagen am Ende des Tages oder das Clearing sozusagen machen. Ja, ist das nicht so?
Nee, also ich glaube, da verwechseln Sie was oder Sie. Es ist halt so, Bitcoin hat eine begrenzte Anzahl an Transaktionen auf der Chain und es liegt einfach mit, das hängt einfach damit zusammen, dass wenn Sie jetzt sagen, okay, jeder kann seine Transaktionen auf die Blockchain packen, dann verlieren Sie diese Dezentralität, weil Menschen wie wir würden dann wahrscheinlich nicht mehr so eine Full Node betreiben, die alle Dinge validiert und somit haben sie immer weniger Player, die auf dem Markt das Netzwerk kontrollieren. Aber das ist ja eine Riesenkontroverse im Bitcoin-Space auch.
Ja, also nochmal auf Ihre Aussage, ich denke schon, dass es richtig ist, was Sie sagen. Und das vor allem, wenn man in Richtung Second Layer und dem Lightning-Netzwerk oder so das sich anschaut. Was da ja tatsächlich passiert ist, dass es eine Zusatzschicht gibt, wo die Zahlungen auch sehr kleine Zahlungen durchgeführt werden können. Aber das Clearing, also das Schreiben in die Blockchain, tatsächlich erst zu einem viel späteren Zeitpunkt, wenn überhaupt, stattfindet. Das heißt also dadurch ist eine Idee natürlich, dass die Anzahl der Transaktionen deutlich erhöht werden kann, weil man nicht mehr so viele Transaktionen on-chain benötigt und natürlich auch nur im äußersten Notfall wird die benötigt, weil man kann ja sich jetzt auch einen Kreislauf überlegen, dass man über, das heißt ein Loop zum Beispiel, von LND, in der LND-Implementierung. Aber es gibt auch andere Exchanges, die direkt von dem Second Layer zu dem First Layer Transaktionen ermöglichen. Das heißt also, das Clearing wird komplett ausgelagert und wird nur dann, wenn, weiß ich, also Lightning funktioniert nach dem Prinzip, dass man eine Art Geldbörse hat, die befüllt werden kann, aber ein Maximum hat. Das heißt also, wenn man komplett die Geldbörse gefüllt ist, dann braucht man dieses Clearing um dann wieder an das Geld oder wieder Geld empfangen zu können. Und da gibt es dann wieder Lösungen, die das einfach dieses Clearing dann auch durchführen. Was natürlich sehr spannend ist. Wenn es dann, vor allem wenn dann vollständige Kreisläufe entstehen würden, dass man umso weniger Clearing benötigt, dann hat man einen kompletten Wirtschaftskreislauf, der dann halt auch auf dem Second Layer stattfinden kann.
Ja, weil dann pa passiert ja auf dem Second Layer das, wo man dann auch Vertrauen braucht.
Nee,
Ne?
nee, nee,
Also.
nee. Ja, das, weil Sie haben ja auf dem, verstehen Sie, das ist funktioniert, ich glaube, das führt ein bisschen zu weit, aber auf dem Second Layer, der Second Layer ist aber, haben Sie trotzdem die Kontrolle drüber. Ja, Sie haben trotzdem die Kontrolle über das Geld und Sie haben weiterhin, ist ja dieser Second Layer ist ja komplett gekoppelt mit Bitcoin. Also dieser Second Layer funktioniert ja jetzt nicht ohne.
Das ist das Spannende an diesem. Also das Protokoll ermöglicht einen vertrauenslosen Austausch von Bitcoins in diesem Second Layer, ohne dass ich einen Mittelsmann brauche. Das heißt also, diese Eigenschaft, die auch Bitcoin selber hat, wurde auch auf den Second Layer transferiert. Und es geht wieder ohne Vertrauen in den Mittelsmann. Und dadurch unterscheidet sich, also so eng an Bitcoin gekoppelt, dass jeder theoretisch, der möchte, könnte seine Second Layer Coins über den Clearing selbstständig in Bitcoins wieder umwandeln. Also ohne, dass ich irgendjemanden dazu benötige. Und dadurch unterscheidet sich ein bisschen von irgendeiner Deckelung, sage ich mal, wie es jetzt bei einem Goldstandard-Modell wäre. Also weil jeder immer selber die Möglichkeit hat, dieses Clearing dann durchzuführen und dann tatsächlich wieder zum echten Bitcoin zu gelangen.
Aber wenn wir schon dabei sind,
Okay.
also ich glaube, Herr Bargus, es gibt ja schon einige Blockchains, die sozusagen mit Gold gedeckt sind. Also da gibt es ja schon einige auf dem Markt, auch sehr große. Wenn ich da an Tether denke, die decken praktisch, die haben jetzt eine Blockchain und decken das durch Gold. Also diese Möglichkeit, sie haben das schon. Sie müssen jetzt praktisch nicht mehr von Bitcoin in US-Dollar wechseln. Sie können auch von Bitcoin direkt in eine Blockchain wechseln, die durch Gold gedeckt ist. Diese Möglichkeit besteht. Also es
Ja.
gibt einige Anbieter auf dem Markt schon. Genau das, was Sie da vorschlagen, sozusagen. Mal sehen, wie der Markt sich da entscheidet. Ja, die Möglichkeit haben
Ja.
Sie. Es gibt
Ja,
auch
schön.
Möglichkeiten hier, wie heißt denn die Schweizer Firma Simon, da kannst du eben Bitcoin gegen Gold direkt handeln und die bewahren dieses Gold eben in den Schweizer Bergen auf. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ja, also,
Wir können es nachher raussuchen und dann noch in die Shownotes machen.
ja, aber ich finde, das zeigt ja auch das Tolle an so einem Markt, dass man verschiedene Angebote hat und man kann sich zwischen denen entscheiden. Und das ist ja genau die Vorstellung, die Hayek ja auch hier hatte. Also,
Genau.
okay, dann. Aber ich habe, Simon, sind wir eigentlich bei der Qualitätskriterien von Geld schon durch? Weil irgendwie habe ich da schon noch Fragen. Also, was
Ich
packt man da
denke,
alles rein in diese Qualitätskriterien?
Herr Vargas hat ja vorher schon sehr schön zusammengefasst, also auch die komplette Liste. Vielleicht wollen Sie noch mal.
Ja, also es gibt, wie gesagt, es gibt die Kriterien oder die Eigenschaften, die mehr sich auf das Tauschmittel beziehen. Was wir ja schon gesagt haben, dass das Tauschmittel dann gut erkennbar ist, wenig homogen, die Teilbarkeit, dass es leicht transportierbar ist. Auch die Anzahl der Nutzer natürlich, was natürlich wichtig ist für ein Tauschmittel. Je mehr andere Leute das akzeptieren als Tauschmittel, desto höhere Qualität es hat. Das heißt, unabhängig von der Quantität, der Tauschmittel, das ist natürlich wichtig, wie groß der Nutzerkreis ist. Ne? Das ist natürlich auch für Bitcoin als Tauschmittel und seine Qualität sehr wichtig, wie viele Leute das nutzen. Ne? Aber auch, ich habe, glaube ich, in dem Artikel auch das Beispiel vom Euro. Wenn der Euro-Raum sich erweitert, dann ohne dass sich die Quantität da erhöht, erhöht sich auch die Qualität. Also das sind die Sachen, die auf das Tauschmittel sich beziehen. Wie gesagt, da würde ich auch mit einbeziehen die Versicherungsfunktion, ob die für für welche Leute und wie wichtig die ist, das hängt dann immer davon ab. Wichtig ist es auf jeden Fall, wenn zum ersten Mal ein Geld entsteht. Ja, da ist es, glaube ich, auf jeden Fall sehr wichtig. Ob das heute noch von großer Bedeutung ist, da scheiden sich halt dann die Geister. Ne? Da wird man dann im Markt sehen, wollen die Leute lieber ein Gold, also Gold, das dann als über die Blockchain und solche Technologien handelbar ist, oder reicht ihnen das auch ohne? Ne? Und dann gibt es natürlich, also das sind die Eigenschaften als Tauschmittel, und dann gibt es noch die Qualitätseigenschaften als Wertaufbewahrungsmittel. Da ist die Liquidität sehr, sehr wichtig. Auch ganz wichtig, was ist sozusagen die Verfassung der Währung, oder inwieweit wird sich die Geldmenge erhöhen und wer bestimmt darüber und nach welchen Regeln handelt der? Ja. Das heißt, es kann sich, ohne dass sich die Quantität ändert, indem man zum Beispiel die Verfassung einer Zentralbank ändert, zum Beispiel, dass die unabhängig war, und dann wird die direkt abhängig vom Finanzministerium, dann ändert sich sofort die Qualität des Geldes in seiner Funktion als Wertaufbewahrungsmittel. Ne? Und da hat natürlich Bitcoin durch, so, ich sag mal, die Verfassung, Emissionsverfassung ist ja so, dass es immer weniger emittiert, weil bis erstmal gar nichts mehr. Das ist natürlich schon eine ziemlich gute Qualität hinsichtlich des Wertaufbewahrungsmittels.
Okay, jetzt mal eine letzte Frage. Haben Sie schon mal Bitcoin-Transaktionen durchgeführt?
Ja.
Und was war so das Gefühl? Ging das schnell oder war das auch ungewohnt?
Ja, es war so, dass ein Freund von mir, dem habe ich ein Buch geschenkt. Das war eigentlich ein Geschenk, und er hat mir dann Bitcoins geschenkt. Ja, und das war halt die Transaktion, ja. Sonst habe ich noch keine weiteren Bitcoin-Transaktionen da durchgeführt, aber ja, ich weiß jetzt ungefähr, ich weiß jetzt, wie es funktioniert.
Ich habe das Gefühl, dass es noch zu kompliziert ist, oder dass noch einiges an Entwicklung reingehen muss, oder glauben Sie, okay, erstmal, es hat einen ganz guten Status, und Sie können sich vorstellen, auch dann, wenn sich die Gegebenheit gibt, weitere Transaktionen auch in Bitcoin zu machen?
Im Grunde ist es ja jetzt ein Spekulationsobjekt. Ne? Es ist, um Transaktionen durchzuführen, brauche ich ja Euros oder Dollars, weil die Anzahl der Verkäufer, die Bitcoin annehmen, ist ja sehr gering. Also von den Transaktionen, die man tagtäglich macht, wie viel könnte man davon mit Bitcoin machen? Also ist eigentlich ja ein Spekulationsobjekt, das darauf setzt, dass es mal Geld wird, oder dass der Wert eben steigt. Und ja, kann man natürlich machen.
Aber trifft das Gleiche nicht auf Gold zu? Ich meine, ich kenne niemanden, der Gold als Zahlungsmittel akzeptiert.
Ja, das trifft genauso auf Gold zu. Ne? Gold ist halt weniger volatil. Ne?
Ja, aber die Volatilität hängt ja immer von der Größe ab. Also ich sag mal, also wenn Bitcoin das wird, was wir uns so wünschen oder vorstellen, dann die Volatilität nimmt ja jetzt schon ab. Mit steigenden Kursen nimmt ja die Volatilität ab. Das ist ja immer ein Zeichen der Größe. Ich meine, Bitcoin hat jetzt 150 Milliarden Marktkapitalisierung oder so um den Dreh. Ich glaube, ne. Apple oder Amazon oder so, das sind ja über 1.000 Milliarden als einzelnes Unternehmen. Also da vergleiche ich es ja nicht mal mit irgendwie Währung wie Euro oder Dollar. Ja, selbst Gold ist, glaube ich, von der Marktkapitalisierung, ich weiß nicht, Zehnfache, 20-fache oder noch mehr. Wahrscheinlich noch mehr. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ich sage halt, die Volatilität ist ja immer nicht, also ein Zeichen der Größe. Im Markt als weltweit
Ja.
gehandelte Währung.
Ja, auch hängt auch von der Liquidität ab, ja. Vollkommen, na klar. Wenn Bitcoin so entwickelt, dass es immer weiter von immer mehr Leuten akzeptiert wird und benutzt wird, dann wird die Volatilität natürlich sinken. Ne? Und wenn es einmal Geld werden würde, dann wäre die Volatilität sehr gering. Ne? Aber wie gesagt, das kann man nicht mit Sicherheit wissen.
Und zwar, was mich halt wundert, es ist ja so, vielleicht ist Ihnen ja aufgefallen, im Bitcoin-Bereich interessieren sich ja sehr, sehr viele Leute für die österreichische Schule der Ökonomie, weil die österreichische Schule ist ja die einzige Schule, die sozusagen mit Bitcoin kompatibel ist. Ne? Die anderen lehnen das ja wahrscheinlich eher ab. Und jetzt zum Beispiel, Sie haben vorher Steven Livera erwähnt. Steven Livera ist ein ganz großer Österreicher. Er behandelt sehr viele Themen in seinem Podcast zur österreichischen Schule. Nicht nur technische Sachen, sondern auch eher viele ökonomische. Rahim war letztens zu Gast bei ihm auch. War ein sehr, sehr guter Podcast, sehr gute Folge. Können Sie sich vielleicht mal anhören. Also richtig gut. Ich würde Ihnen auch raten, zu Steven Livera zu gehen. Er ist ein super Typ.
Ja, ich habe auch schon einen Termin, ja.
Super, ich freue mich drauf. Werde ich mir anhören.
Genau in einer Woche, genau in
Ja.
einer Woche anscheinend.
Ich höre mir ehrlich gesagt so gut wie jeden Podcast von Steven Rivera an, deshalb den werde ich mir auch anhören. Und ich habe aber das Gefühl, dass das spezielle Mises-Institut und die österreichische Schule, die erwidert diese Liebe, die ihnen die Bitcoiner entgegenbringen, nicht so. Glauben Sie nicht, dass gerade durch Bitcoin die österreichische Schule eigentlich wiederbelebt wird?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es da großes Interesse an der österreichischen Schule, dank Bitcoin und Blockchain. Ja. Und es gibt viele, die Enthusiasten sind. Ne? Auf jeden Fall. Es gibt halt die Österreicher, die kommen halt auch aus dem Goldstandard und 100% Golddeckung. Muss man auch sehen. Ne? Wie gesagt, ich würde auch Gold, Bitcoin vorziehen. Wenn mir jemand sagt, wollen Sie 1.000 € in Gold oder Bitcoin, würde ich Gold vorziehen, ja.
Das ändern wir dann schon noch, Herr Barkus, irgendwann.
Das kann natürlich sein, dass
Also
ich nicht übereinander.
ich persönlich, mir wäre es egal. Ich würde beides nehmen. Simon, wie sieht es bei dir aus? Würdest du auch beides nehmen?
Keine Ahnung. Ich will wahrscheinlich die Bitcoin bevorzugen. Aber ich habe mich auch mit Gold auch noch nicht so sehr beschäftigt, dass was ich da jetzt. Hängt natürlich davon ab, wo das Gold ist, wie das genau alles aussieht und so weiter. Also, da hängt, wie gesagt, die ganzen Qualitätskriterien hängen da ja auch noch mit dran, wo man dann abwägen muss. Und das ist dann genau der Prozess, was ja auch in diesem Paper oder in diesem Artikel sehr gut beschrieben ist. Wie das subjektiv man sich dann entscheiden muss oder sich jeder subjektiv für sich entscheidet, okay, was hat für einen persönlich den höheren Wert? Und dann diesen ganzen Kriterien, die wir jetzt auch diskutiert haben und erwähnt haben, mit einbezieht und überlegt, okay, was bedeutet das für mich jetzt als Store of Value zum Beispiel in die Zukunft, wenn ich jetzt das Gold hätte oder Bitcoin hätte oder auch als Medium of Exchange, wobei das hier jetzt noch nicht so relevant ist, weil ja Bitcoin, aber auch Gold, wie wir auch gesagt haben, kein Medium of Exchange heute wirklich ist, sondern eher ein Store of Value. Deswegen ist das im Endeffekt die spannende Frage. Und wenn ich hier Store of Value sehe, würde ich wahrscheinlich die Wertentwicklung von Bitcoin höher einschätzen im Moment als die von Gold. Und deswegen würde ich mich wahrscheinlich für den Bitcoin entscheiden. Aber es ist ein Punkt, es ist eine Entscheidung aus dem Moment heraus. Es mag in 10 Jahren komplett anders aussehen.
Okay, wollen wir zu meinem Thema übergehen noch, das Sie gerne besprechen wird, Simon, oder? Und zwar
Gerne.
über, ja, wir haben jetzt, glaube ich, 50 Minuten durch. Sie haben ein Buch geschrieben, also mit Andreas Marquardt zusammen, über die Dezentralisierung in Staaten. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, und zwar einfach aus dem Dezentralisierung ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Bitcoin-Bereich. Die Bitcoiner streiten sich da auch. Dieses Thema ist ein Streitpunkt Nummer eins. Wie erhält man die Dezentralisierung? Wie wie kann man sich praktisch von diesem Einfluss der Staaten befreien. Und da haben sie ein Buch geschrieben und vergleichen die Kleinstaaten Deutschlands mit dem späteren großen Deutschen Reich nach 1871. Und ein Satz hat mir ganz gut gefallen und sie sagen da, das Deutschland der Kleinstaaten wurde bekannt als das Deutschland der Dichter und Denker. Und das Deutschland der Großstaaten oder nach 1871 als das Deutschland der Richter und Henker. Was meinen Sie damit?
Ja, im 19. Jahrhundert, also vor der Reichsgründung, da war Deutschland, ich würde sagen, ja, mitführend in mehreren Gebieten, in Kultur, in Musik, wenn wir an die großen Komponisten denken, oder in Literatur auch, wenn wir an Goethe, Schiller oder die Brüder Grimm und so weiter denken, und Philosophie, ne, da muss man auch Leibniz, Kant, Fichte, Schelling, Hegel und so weiter, Marx natürlich auch leider, aber Nietzsche. Und auch bei den Erfindungen, ne, oder Naturwissenschaften generell mit Alexander Wilhelm von Humboldt, Ohm, Gauß, Mach, Hertz, Lilienthal und so weiter, da war Deutschland in vielerlei Hinsicht mit ganz vorne dabei, ne? Und die Nachwirkungen davon haben wir ja auch noch länger angehalten. Es gibt auch die Zahl, dass bis 1933 gab es mehr deutsche Nobelpreisträger als Amerikaner und Briten zusammen. Und da Goethe hat dazu sehr schön gesagt, dass in Deutschland durch die Kleinstaaterei jeder Präsident oder jeder Fürst wollte eben die besten Köpfe anziehen. Und dazu musste er halt sich attraktiv machen. Ja, das heißt, Steuern runter vor allen Dingen, Steuern runter und auch gute Infrastruktur. Jeder wollte sein eigenes Theater, seine eigene Universität haben. Und dadurch ist ein immenser Wettbewerb entstanden, was dann zu dieser kulturellen Blüte geführt hat. Im Gegensatz zu Frankreich, wo dann alles zentralisiert in Paris ist und es dann keinen Wettbewerb gibt. Und dieser Wettbewerb und diese kulturelle Blüte ist dann leider kaputt gegangen oder ja, ist dann mehr oder weniger zerstört worden durch die Reichsgründung, ne? Dann war es vorbei mit der Kleinstaaterei, dann wollte man auch auf der großen Bühne außenpolitisch mitspielen, da wollte man dann Kolonien haben, dann sollten die geschützt werden durch eine Flotte, dann kam man in Bedrängnis mit den Briten, die ja eine sehr große Flotte hatten und da die uneingeschränkte Herrschaft haben wollten und dann kam man in Konflikt mit anderen Staaten und dann kam man eben in den Ersten Weltkrieg und dann als Konsequenz davon letztlich auch in den Zweiten Weltkrieg mit der Diktatur, nationalsozialistischen Diktatur und dann, ja, dann war das Land der Dichter und Denker von Goethe, Schiller und den Philosophen Mozart, Haydn, Beethoven, das wurde dann bekannt als Land, ja, der Richter und Henker. Na.
Was mich interessieren würde, ist, wie es dazu kam. Also, warum hat sich dieses scheinbar kulturell sehr hochwertige und auch womöglich für die Bevölkerung oder auch für die Lenker der Kleinstaaten einerseits recht erfolgreiche Modell in diesen Bund oder in dieses Deutsche Reich weiterentwickelt? Woher kam die Motivation, diesen Schritt zu gehen, wenn doch scheinbar alles so gut war?
Ja, das ist eine gute Frage. Natürlich müssen wir da die Aggressivität Preußens und Bismarcks erwähnen, der ja dann zur Reichsgründung geführt hat und die ist ja auch nur durch Krieg dann oder durch mehrere Kriege, den deutsch-dänischen, deutsch-deutschen und den deutsch-französischen Krieg, ja, ist es ja dazu gekommen. Ne? Ja. Gut, die Kleinstaaterei wurde ja, nach und nach verringert. Es war schon Napoleon, der viele Länder und zusammengeführt hatte, und dann eben halt Bismarck. Eine Gefahr, eine Sache, die ist natürlich klar, dass wenn man Großstaaten als Nachbarn hat, die eine militärische Bedrohung sind, dann kann man zu dem Schluss kommen, dass man auch ein Großstaat sein muss. Was ich aber für einen Fehlschluss halte, weil man kann ja genauso gut ein Staatenbündnis machen, ein Bündnis, ein Verteidigungsbündnis, um sich so gegen aggressive Großstaaten als Nachbarn zu wehren.
Genau, da würde ich kurz einhaken, weil ich glaube, auch speziell jetzt unser Podcast heißt ja Bitcoin im Turm, und der ist entstanden aus einem Bitcoin-Meetup, oder halt gibt es ja noch immer, jeden dritten Donnerstag im Monat in Ulm. Und unser Treffpunkt ist eben der Donauturm, und das war eine Verteidigungsanlage aus dem Deutschen Bund. Dieser Deutsche Bund entstand ja nach Napoleon, und dieser Bund wurde dann praktisch als Verteidigungsbündnis aufgebaut, und später hat sich dann Preußen ja praktisch über diesen Bund und den Krieg gegen Frankreich 1871 den Rest von Deutschland einverleibt. Da zeigt sich doch, dass die Schwierigkeit, also die These ist ja nicht falsch, finde ich. Kleinstaaten sind eben friedlicher, wenn man sich in der Welt im umschaut. Kleinstaaten führen ja kaum Kriege. Aber die These ist ja nicht falsch, nur das Problem ist ja, glaube ich, dass wenn man eben aggressive Großstaaten als Nachbarn hat, da könnten wir aktuell, glaube ich, auch Taiwan als Beispiel nehmen, die sicherlich ohne den Schutz der USA nicht mehr unabhängig wären.
Ja, oder die Balten. Ja, die baltischen Staaten. Ne? Wie gesagt, man kann eben wie der Deutsche Bund so Verteidigungsbündnisse eingehen, um da sich dann auch die Unabhängigkeit noch leisten zu können, ne? Oder ihr gewährleisten zu können. Ja, leider war das in Deutschland halt nicht der Fall, auch durch die Euphorie und durch die clevere Taktik Bismarcks, die zum Deutsch-Französischen Krieg, und dann wurde der gewonnen, und dann hat man eben dann das Deutsche Reich gegründet, was eigentlich auch noch ziemlich föderal war. Aber dann sind die Zentralisierungstendenzen da auch durch den Ersten Weltkrieg und dann später durch Nationalsozialisten immer stärker geworden. Aber selbst noch heute ist Deutschland viel föderaler als Frankreich, ne? Und ich glaube, dass Deutschland immer noch da von diesem Nachhall dieser Dezentralität profitiert. Und es gibt ja auch, es kann, es gibt ja, geht ja auch durchaus in die andere Richtung, ne? Jugoslawien ist ja zum Beispiel zerbrochen. Und ich glaube, es ist sehr zum Vorteil gewesen. Durch mehr Wettbewerb gibt es jetzt da zwischen den einzelnen Staaten. Und ja, die Sowjetunion ist zerbrochen. Aber es ist nicht immer so in der Geschichte, dass es immer von der Dezentralität zu immer mehr Zentralität geht, sondern es gibt es dann eben auch umgekehrt, weil die Großstaaten dann an ihren inneren Konflikten und an ihrer Ineffizienz dann selbst zugrunde gehen. Es gibt ja auch, und es gibt halt auch sezessionistische Tendenzen in Spanien oder Italien oder England oder auch bei den Flamen in Belgien.
Ja. So, was Sie sagen, sind zwei Aspekte, die wichtig sind. Ja, einerseits natürlich, dass man diese Eigenständigkeit hat im Kleinen. Gleichzeitig braucht man aber diese Partnerschaft zwischen den Einheiten, damit man einfach gegen große Aggressoren einfach auch bestehen kann. In dem Sinne ist ja dann, oder kann eine Idee einer Europäischen Union zum Beispiel aus Kleinstaaten ja eine gute Idee sein? Oder wie sehen Sie das? Oder ist die Gefahr eines bürokratischen Apparats, der einfach darüber steht, zu hoch, als dass sowas sinnvoll ist?
Ja, auf jeden Fall ein Verteidigungsbündnis. Es gibt ja die NATO, aber man könnte natürlich auch ein europäisches Verteidigungsbündnis machen. Nur die Europäische Union will aber das gerade nicht sein. Die Europäische Union möchte eigentlich ein Großstaat sein, möchte ein zentralistischer Staat sein. Das ist die ganze Idee, der sozusagen, was die politische Integration nennen. Politische Integration für sie, ist für sie ja Zentralisierung, dass immer mehr Kompetenzen in Brüssel abgeräumt werden und dass zentral dann Wirtschaftspolitik auch gemacht wird und umverteilt wird von da aus. Gerade das wird zu Konflikten innerhalb von Europas führen. Und ich bin da, ja, ich halte ja nicht viel von diesem Zentralismus in der EU, weil das ist im Grunde ein sozialistisches Projekt, das ein Zentralstaat in Europa errichten will und auch Europa immer dann so darstellt, als müsste Europa genug Gewicht auf die Waage bringen, um gegen USA oder China bestehen zu können, weil das vollkommen falsch ist. Die Kleinstaaten sind sehr, sehr, sehr wettbewerblich. Gucken wir uns die Schweiz oder Liechtenstein an. Die zu einem müssen die Freihandel treiben, weil sie eben so klein sind. Je kleiner der Staat, desto mehr Freihandel muss er führen. Die USA, die können sich, oder auch die EU. Die EU hat ja Außenzölle. Das kann sie sich auch erlauben, weil sehr, sehr viele Güter in der EU produziert werden oder in der USA. Aber Liechtenstein, die sind zu klein, wenn die da Zölle aufbauen, dann sinkt der Lebensstandard rapide ab. Und gerade aus dem Grund, dass Kleinstaaten Freihandel brauchen, sind sie auch friedlich, weil Krieg eben immer den Freihandel beschränkt. Wenn dann im Zuge eines Krieges dann Sanktionen kommen oder die Warenzufuhr blockiert wird, ja, dann ist das für Liechtenstein wäre das dann sozusagen die Frage zwischen Hungertod oder Überleben. Die USA, die kann sich das eher erlauben, dann Kriege zu führen. Deswegen sind eben Kleinstaaten tendenziell immer friedfertiger und auch den Freihandel zugeneigt. Ne? Das Problem sind dann aggressive Großstaaten, gegen die man sich dann verteidigen muss. Aber nochmal, das Problem ist dann der Großstaat, der zu groß ist. Der müsste auch in kleinen Staaten zerlegt werden. Und dann wäre das Ganze viel stabiler.
Dazu passt ja auch die aktuelle Nachricht, dass die Schweiz, glaube ich, vor einigen Monaten alle Zölle abgeschafft hat oder sie von sich aus eben keine Zölle mehr, glaube ich, verlangt auf Importe, oder? Da gab es so eine Nachricht. Sie schreiben ja in Ihrem Buch, was mir sehr gut gefallen hat, die Korruption in Kleinstaaten ist kleiner, weil die Menschen halt näher am Politiker sind. Und der Lobbyismus ist kleiner und Subventionen, weil ich meine, man kann ja sehen, für was das Geld verwendet wird, eben in der Region. Und in Brüssel kann das niemand nachvollziehen. Man weiß auch nicht, wen man fragen soll. Sie haben dieses Informationsproblem angesprochen. Der Fürst von Liechtenstein kennt viel mehr seiner Bürger persönlich wie jetzt Angela Merkel. Einfach durch die Größe lässt sich das Informationsproblem eben nicht beseitigen. Eben die Zollschranken haben wir ja schon gesprochen. Und eben, dass Großstaaten autark sein können und nicht angewiesen sind auf Nachbarn, um mit denen zu handeln. Also das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Ja. Ich glaube, der Simon hat ein ganz großes Problem damit, dass man als Großstaat eben, als Kleinstaat sich eben nicht selber verteidigen, dass man Bündnisse eingehen muss, oder? Wenn ich es verstanden habe, Simon.
Ja, nicht nur die Verteidigung selber, auch wirtschaftliche Verteidigung. Ich meine, wenn man jetzt anschaut, was die USA macht, wie sie eigentlich erpresserisch die bilateralen Bündnisse eingehen will mit den kleineren und denen ihre Regeln aufpresst, in gewisser Weise. Ich denke, dass wenn man sich nicht organisiert weiß ich, dann vielleicht auch wirtschaftliche Verteidigungsbündnisse, sage ich jetzt mal, dass man einfach ausgebeutet wird von einem Aggressor, der jetzt USA zum Beispiel sein kann, oder vielleicht auch dann China oder Russland oder auch die EU theoretisch, ja, wenn die aggressiv, dementsprechend aggressiv auftritt nach außen hin. Und da tue ich mir ein bisschen schwer zu sehen, wie ein Kleinstaat langfristig da überlebensfähig ist und nicht einfach nur ausgebeutet wird.
Das ist durchaus ein Problem. Wie gesagt, da müssen die Kleinstaaten zusammenarbeiten. Generell ist es ja so, dass für einen Staat ist es immer am besten, oder für eine Bevölkerung ist es immer am besten, überhaupt gar keine Zollschranken zu haben. Das heißt, für den Außenhandel gilt, alles, was rein will, darf rein, und alles, was raus will, darf raus. Ne? Und da kann mir ja erstmal egal sein, was die anderen Staaten dann machen. Da kann mir dann auch eigentlich in dem Sinne keiner was aufzwingen. Es sei denn, wie gesagt, die machen ja, Sanktionen oder so eine Blockade, ein Embargo oder so. Ne? Das wäre natürlich ja schon, ich weiß nicht, das fällt wahrscheinlich aber auch schon unter einen kriegerischen Akt. Wie gesagt, die müssen sich zusammenschließen. Da gibt es ja auch viele geschichtliche Beispiele. Die Hanse, das war ja auch jetzt sozusagen ein Zusammenschluss, um auch wirtschaftliche Macht durchzusetzen oder Handelsprivilegien zu verteidigen, der über Jahrhunderte ja erfolgreich war. Also über Hunderte von Jahren. Die haben sogar erfolgreich Krieg geführt gegen den König von Dänemark. Also die Hansestädte, also jeder für sich sehr klein und schutzlos, haben sich zusammengeschlossen und gegen den König von Dänemark einen Krieg gewonnen. Also es ist durchaus möglich, sowas, ne?
Ja, aber schwer, wie man sieht, weil Status quo ist ja jetzt nicht so, dass wir sehr viele Kleinstaaten haben. Oder, also gut, es gibt natürlich Kleinstaaten, aber man ist doch eher bestimmt durch die großen Staaten. Deswegen, also einfach wenn ich nur auf den aktuellen Stand schaue, stimmt mich das nicht so positiv. Also diese Machtbalance, die da entstehen müsste, dass es einfach nicht passiert, wie es mit durch die Preußen passiert ist oder auch in Russland oder so, dass da einfach was Riesengroßes aufgebaut wird. Es ist schwer, sehr schwer, da diese Balance zu finden, dass es tatsächlich viele Kleinstaaten entstehen können, die dann friedlich miteinander fair umgehen sozusagen. Aber ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Zukunftsvision. Ja, die Frage ist, wie kann man da hinkommen?
Ja, man muss erstmal die Leute davon überzeugen, dass die Zukunft nicht in einem Weltstaat liegt, in dem Zentralismus, sondern dass da große Gefahr liegt und dass die Kleinstaaterei, die immer so abgetan wird als Kleinstaaterei, sehr attraktiv ist und zum Beispiel in Deutschland zu dieser großen Blüte geführt hat. Ja, und wenn man das den Leuten erklärt und die das dann verstehen, dann gibt es dann auch mehr Strömungen dafür, und dann gibt es vielleicht ein unabhängiges Bayern oder Sachsen, und wenn das dann blüht, dann folgen dann andere, und dann kann man diese Tradition wiederbeleben, was ja nicht davon abhält, dass man die Verteidigungsbündnisse da beibehält.
Sie haben einen Satz geprägt, der hieß, die Nationalisten von damals sind die Europäisten von heute. Ich sehe das persönlich ja genauso. Ich habe aber nur das Gefühl, dass man heutzutage in die rechte Ecke gedrängt wird, wenn man eben diesen Bürokratiestaat ablehnt. Ich meine, ich kann mich noch gut erinnern, wo die Briten für Brexit gestimmt haben und sich ausgeschieden sind. Dann bin ich am nächsten Tag eben zur Arbeit gefahren, und es war eine unglaubliche Aggressivität. Auch, ich glaube, Martin Schulz hat da gesprochen, und der hat auf die Art und Weise so: Die werden schon sehen, was sie davon haben. Das heißt also, selbst sozusagen eine demokratische Abstimmung, in der die Briten sagen: Wir wollen diesem Club nicht mehr, wir wollen da nicht mehr dabei sein. Selbst das führt zu einer unglaublichen Aggressivität und Wut in der Europäischen Union. Also mir fällt es wirklich schwer, da als jemand, der sagt, ich würde gerne Deutschland in vielen kleinen Staaten zerfallen sehen, so wie die Schweiz, hat man heute das Gefühl, man ist schon fast eigentlich ein Nationalist. Geht Ihnen das auch so?
Ja, wenn man Deutschland zerfallen lassen möchte, dann ist man ja gerade kein Nationalist, der Großdeutschland zurück möchte. Ne? Deswegen hatte ich ja das gesagt, die Nationalisten von damals, die ein Großdeutschland haben wollten, das sind die Europäisten von heute, die einen zentralen europäischen Staat haben wollen. Das wollen viele Menschen, wollen das halt nicht. Die Briten wollen das nicht. Und das ist eben gerade ein Präzedenzfall, den die Europäisten verhindern wollten. Weil jetzt hat sich gezeigt, es ist keine Einbahnstraße. Es ist nicht so, dass die historische Logik uns in die glorreiche Zukunft führt eines europäischen Zentralstaates. Es ist nur eine Frage der Zeit, sondern es gibt auch andere Möglichkeiten. Es gibt Alternativen. Auch wenn Frau Merkel sagt, es gibt keine Alternativen. Es gibt Alternativen, die vielleicht auch besser sind. Und ich bin sehr froh über den Brexit, weil jetzt die Briten, was werden die hier machen? Damit die Unternehmen nicht abwandern, einige sind ja schon abgewandert, was sie machen müssen, ist, sie müssen sich attraktiv machen. Sie werden die Steuern senken und sie gehen auch Handelsabkommen ein. Zum Beispiel mit der Ukraine haben sie ein Freihandelsabkommen geschlossen vor kurzer Zeit. Und das ist natürlich eine enorme Konkurrenz für die EU. Und sie kann dann wahrscheinlich nicht so schnell weiter Richtung Zentralisierung höherer Steuern und höherer Regulierung gehen, wie sie das wollte. Vielleicht muss sie sogar umdrehen. Und jetzt liegt natürlich auch immer da auf dem Tisch implizit die Möglichkeit, dass man austritt. Also wenn da die Politiker wieder in Brüssel zusammenkommen und sich überlegen, ja, was können wir da machen, und einer ist nicht einverstanden, da wissen alle, dass es auch diese Option gibt. Das heißt, man kann nicht mehr so einen großen Druck auf die einzelnen Länder ausüben, weil die können dann immer sagen, ja, dann machen wir, was die Briten gemacht haben. Haben wir gesehen, dass das möglich ist. Das heißt, die Zentralisierungskräfte werden dadurch gebremst durch den Brexit. Das heißt, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, klar, es gibt viele Großstaaten heute, aber es gibt auch anderweitige Tendenzen. Ne? Und ich glaube, wenn man sich die Anzahl der Staaten weltweit anguckt, heute im Vergleich mit vor 50 Jahren, dann haben wir heute mehr Staaten. Das heißt, die Staaten sind kleiner geworden. Das heißt, diese Tendenz ginge dann in die richtige Richtung.
Ich meine, Sie sagen jetzt, die EU ist dieses zentralistische Konstrukt, das ist ja ist. Aber die Briten waren ja eigentlich einer der Teilnehmer, die ja gegen diesen Zentralismus auch immer waren. Das heißt also, der Verlust der Briten ist ja eigentlich auch in gewisser Weise ein Verlust für die, die mehr föderalistisch sind, weil sie einfach einen starken Partner verloren haben innerhalb der EU. Gleichzeitig stimmt es natürlich, was Sie sagen. Es zeigt offensichtlich oder offenkundig, dass dieser Zentralismus nicht die einzige Lösung ist und dass es Staaten gibt, die sie dagegen auflehnen, was vielleicht auch in gewisser Weise einem Umdenken beihelfen kann, dass die Einzelstaaten oder vielleicht auch sogar noch kleinere Staaten als die heute schon in der EU sind, legitim sind und auch für eine Gesamtverbesserung der Situation eigentlich auch förderlich sind, weil es einfach dann diese Konkurrenz untereinander geben kann und sich gut die besseren Ideen einfach durchsetzen können und mal insgesamt dadurch dann wirtschaftlich besser dastehen kann. Der Punkt ist, was ich machen will, ist, es wäre ja schön, wenn das alles innerhalb der EU funktionieren würde und dass wir nicht hingehen müssten und es quasi zerteilen, um dann wieder zu der Erkenntnis zu kommen, mit dem Risiko, dass man sich vielleicht nicht zusammenfindet oder dass es wieder einen großen Aggressor gibt, was alles andere versucht, sich zu unterwerfen, wie es ja in der Vergangenheit schon da war, dass man eher dieses Konstrukt EU nimmt und dann innerhalb dieses Systems versucht, diese kleineren Einheiten zu formen und zu bekommen, um dann einfach mehr Wohlstand auch überall generieren zu können. Und ich denke, dass ein Brexit dadurch auch viel Enttäuschung einfach ausgelöst hat, weil die Hoffnung eigentlich war, weil die Briten doch eigentlich schon einer der Player waren, die mehr für die Unabhängigkeit der Einzelteile gesprochen hat, die jetzt einfach nicht mehr mit dabei sind und auch diese Stimme dann darauf nicht mehr so stark da ist.
Ja, da haben die vollkommen recht. Das ist auch so, dass jetzt auch Deutschland einen wichtigen Partner verloren hat gegen die Zentralisierungstendenzen, die ja vor allen Dingen aus Frankreich kommen. Ja, das, in der Hinsicht ist es auf jeden Fall negativ. Zur EU nochmal, ja, als Verteidigungsbündnis ist das ja super und alles auch als gemeinsamer Markt. Wenn wir da auf die Zeit von vor Maastricht zurückgehen würden, das wäre schon mal sehr gut. Ne? Wir brauchen eben halt wozu ein europäisches Parlament, wozu eine europäische Fahne, wozu eine europäische Hymne, das braucht man alles nicht fürs friedliche Zusammenleben. Man braucht offene Grenzen. Wenn es offene Grenzen gibt, ja, dann gibt es einen Austausch, dann ist man auch voneinander abhängig. Dann merkt man, dass man gegenseitig voneinander profitiert. Da gibt es keine Konflikte über irgendwelche Handelsbeschränkungen. Und dann wächst man auch wieder zusammen. Und ja, da braucht man keinen Euro, da braucht man kein Parlament, da braucht man keine EU mit einem riesigen Budget und viele Politiker, die da im Parlament rumtouren. Das braucht man da dazu alles gar nicht.
Ich muss ja sagen, ich sehe das ja ganz genauso. Ich meine, jetzt haben Sie den Euro noch angesprochen. Das wäre jetzt sicherlich ein Thema für noch eine Stunde Diskussion. Ich glaube, wir müssen aber so langsam zum Ende kommen. Ja, ich finde es eine extrem spannende Diskussion. Und Herr Bargus, ich hoffe, dass Sie sich vielleicht im Bitcoin-Space etwas aktiver einschalten. Es gibt viele Konferenzen. Ich hoffe, da sehen wir Sie vielleicht in nächster Zeit öfters, denn speziell in unserem Bereich sind die Ansichten, ich glaube, die Ansichten der Bitcoiner sind ja sehr kompatibel mit der österreichischen Schule. Auch die ganze Geschichte, was Dezentralität angeht, ja, und eine feste Währung ohne zentrale Stelle, das alles, ich glaube, da würden Sie sehr gut reinpassen in unseren Space. Ich hoffe, wir sehen Sie da öfters irgendwo.
Ja, gerne, gerne. Ich sehe das auch so.
Also ich möchte mich auch bedanken. Es war sehr interessant. Also der erste Teil über das Geld natürlich. Super, auch von dem Fachmann da nochmal die Einblicke zu bekommen. Und auch über das zweite Thema natürlich auch super interessant, auch wenn es gar nicht so nah am Bitcoin dran ist. Aber ich möchte mich auf jeden Fall bedanken. War sehr, sehr interessante Einblicke.
Sehr gerne, hat mir auch Spaß gemacht.
Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das 20. Jahrhundert hätte das deutsche Jahrhundert werden können, werden sollen, werden müssen. Aber da kam diese Zentralisierung dazwischen, 1871. Und dann bekamen wir Jahre wie 1914, 1918, 1923, 1931, 1939, 1945. Noch bis 1933 gab es mehr deutsche Nobelpreisträger als Amerikaner und Briten zusammen. Es wird oft gesagt, ja, wir brauchen Großstaaten, um den Frieden zu sichern. Kleinstaaten können nicht den Frieden sichern. Die großen Kriege sind Konflikte zwischen Großstaaten. Das heißt, der 100-jährige Krieg, der 30-jährige Krieg, der Konflikt um die Vorherrschaft in Europa war, ne, zwischen Habsburg und Frankreich, der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg. Und daher war eben das Jahr 1871 so fatal für das Wohl Deutschlands, weil es einen Großstaat entstehen ließ. Also 1871 mischte dann das Deutsche Reich in der Weltpolitik mit, wollte natürlich da die Ambitionen der Vereinten Nationen dann auch zur Geltung bringen. Kolonien standen da auch ganz gut zu Gesicht. Die Kleinstaaten hatten natürlich vorher keine Kolonien. Zum Schutz der Kolonien brauchte man eine Flotte. Großbritannien wollte immer eine doppelt so große Flotte haben wie die nächst große. Es kam ein Wettrüsten und man schlitterte, ohne auf die genauen Gründe jetzt hier eingehen zu wollen, in den ersten Weltkrieg mit Millionen Toten. Und dann kam Versailles, kam die Hyperinflation, dann kam Hitler und dann schloss sich sozusagen an der Zweite Weltkrieg, der sich daraus ergab, nochmal mit Millionen deutschen Toten. Wer schützte dann das Leben seiner Bürger besser? Die Kleinstaaten im 19. Jahrhundert, die deutschen Kleinstaaten oder das Deutsche Reich mit den Millionen Toten? Die Reichsgründung war in dieser Hinsicht fatal, die Zentralisierung. Was hat die Reichsgründung aus Deutschland gemacht? Das kulturell erblühende und wirtschaftlich vor Kraft strotzende Deutschland der Kleinstaaten wurde unter einem Motto berühmt. Sie kennen es alle: Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Großdeutschland nach dem Anschluss Österreichs wurde dann bekannt als das Land der Richter und Henker. Die größte Gefahr für Leib und Leben der Bürger im 20. Jahrhundert waren Großstaaten. Großstaaterei ist im Übrigen auch uneuropäisch. Geschichtlich hat Europa gerade seine Fragmentierung ausgemacht und auch groß gemacht. Und das war einzigartig, denn kulturell war man eine Einheit mit Christentum, der Erbe der Antike und Latein als Lingua Franca. Aber politisch gab es diese Fragmentierung mit Hunderten oder Tausenden von unabhängigen politischen Einheiten, die miteinander konkurrierten. Umso erstaunlicher ist es dann natürlich, dass die europäische Politelite auf einen EU-Staat, ein EU-Reich, ein EU-Empire hindrängt. Sie wollen nicht mehr Europa, sie wollen nicht mehr Wettbewerb, sie wollen mehr Gleichschaltung, sie wollen nicht mehr politische Fragmentierung, sie wollen mehr Zentralisierung. Globalisierung. In der Globalisierung brauchen wir auch größere Staaten. In einer Zeit, wo alles viel vernetzter ist, viel dynamischer, viel schneller, brauchen wir Großstaaten. Nein, ganz umgekehrt. Ist genau umgekehrt. Genau das Gegenteil. Die Welt ist wirklich viel komplexer geworden, viel schneller. Die Präferenzen, Wünsche ändern sich viel schneller. Das bedeutet, wir brauchen schnellere, kleinere Einheiten, die näher am Bürger sind. Wir brauchen kleine Einheiten. Die Globalisierung ist das beste Argument für kleine Einheiten, die schnell und wendig sind, die nicht weit weg sind von den Bürgern. Wir jammern immer, dass es eine Desillusionierung gibt mit dem Projekt Europa. Aber ist ja klar, für das Brüsseler Bürokratiemonster, dafür kann sich niemand begeistern. Wofür kann man sich begeistern? Ja, man kann sich für eine Welt begeistern mit 1000 Liechtensteins, die friedlich miteinander konkurrieren, die innovativ sind, die Europa wieder an die Spitze bringen, Europa und Deutschland an die Spitze bringen, kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich. Europa sollte sich auf das besinnen, was es groß gemacht hat. Und Europa hat groß gemacht, dass es klein war. Ich möchte Kleinstaaten, weil sie wohlhabender sind. Ich möchte Kleinstaaten, weil sie friedlicher sind. Ich möchte Kleinstaaten, weil sie freier sind. Helfen Sie mir dabei.